Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Hallo, herzlich willkommen. Nächste Folge von Lass uns über Politik reden. Alexander, es ist viel Aktuelles. Wir müssen reden.
Ja, es gibt Stoff ohne Ende, um über Politik zu reden. Also wir können gleich mehrere Podcasts hintereinander machen. Vielleicht machen wir das auch noch irgendwann. Aber heute wollen wir uns erstmal auf das nächstliegende Thema konzentrieren, das gerade aktuell ist. Nein, es ist nicht Donald Trump, obwohl das auch ein guter Kandidat wäre.
Was wir meinen, lass uns nicht zu kryptisch anfangen, sind natürlich die Koalitionsverhandlungen. Auch und nicht zuletzt, weil du Teil einer Arbeitsgruppe warst, bist, wirst du uns alles erzählen, ob das noch aktuell ist oder ob das schon abgeschlossen ist. Und das hat auch damit zu tun, dass sich da die Ereignisse halt so kurzfristig ergeben, dass wir jetzt ein bisschen für die Aufmerksamen und Stammhörer ein bisschen aus unserem Zeitplan mit unseren Folgen gerutscht sind, weil halt genau diese Berufung in eine der Arbeitsgruppen dazwischen gegrätscht ist und wir damit einfach unseren Plan mit deinem gruseligen Kalender als Minister nicht halten konnten. Das nur für die zur Erklärung, die eigentlich war doch letzte Woche dran, ihr seid aus eurem Rhythmus gekommen. Ja, stimmt.
Das stimmt, ja.
Also, lass uns damit anfangen, natürlich mit dieser Arbeitsgruppe und wo du ganz konkret irgendwie beteiligt warst. Und dann möchte ich natürlich mit dir auch über die großen Entscheidungen, die gefallen sind. Also, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, unmittelbar nach der Wahl, war noch nicht ganz klar, in welche Richtung die Reise geht und schon gar nicht, ob das alles so klappt. Jetzt wissen wir, dass die Schuldenbremse verändert, das Grundgesetz verändert wurde, Schuldenbremse betreffend, dass wir das Sondervermögen von 500 Milliarden, das sind ja alles Zahlen, da denke ich ja. Okay, also für mich fehlt jegliche Emotion bei so einem Zahlen, weil ich keine Vorstellung habe. Das ist jetzt rum und natürlich möchte ich mit dir auch über die Art der Kommunikation und über Vertrauensverlust oder auch nicht und so weiter sprechen. Und vielleicht ergibt sich noch was anderes, was du auch, also was sich noch irgendwie jetzt findet für dieses Gespräch, von das ich jetzt noch nicht so denke.
Auf jeden Fall hast du da schon mal eine ganz umfangreiche Agenda aufgeblättert, aber in der Tat kann man sagen, seit unserem letzten Gespräch, seit der Wahl, das sind jetzt ja gerade mal 4 oder 5 Wochen sind das hier höchstens. Ja,
gefühlt ist es schon wesentlich länger.
Gefühlt ist es schon wesentlich länger. Es tut sich auch selten in 4 Wochen so viel, also das muss man ehrlicherweise sagen. Es ist so weitreichende Entscheidungen fallen normalerweise auch nicht in so kurzen Zeiträumen, sondern manchmal wird monatelang über viel, viel kleinere Dinge diskutiert.
Absolut, und was das angeht, fühle ich mich sehr, auch wenn es inhaltlich natürlich was völlig anderes ist, aber ich fühle mich sehr an die Corona-Zeit erinnert, wo wir auch erlebt haben, also wenn es so richtig brennt, dann geht's ganz schnell, auch mit den riesigen Entscheidungen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen ein Punkt, wo ich natürlich neugierig bin. Haben wir wirklich so eine vergleichbare Bedrohungslage, auch wenn sie ganz anders ist? Oder was spielt da gerade eigentlich eine Rolle? Aber lass uns mit der AG anfangen, wenn du magst.
Okay.
Also du warst oder bist berufen worden in die AG, korrigier mich, wenn das falsch ist, Haushalt, Finanzen und Steuern.
Ja, das stimmt, die sogenannte AG 16. Von 16 Arbeitsgruppen.
Hat aber wahrscheinlich keine Bedeutung, dass es die letzte ist. Nein, okay. Und jetzt weiß ich von dir schon, aber aus der Presse auch, ich verrate da überhaupt keine Geheimnisse. Es ist scheinbar die AG, wo es im Vergleich den größten Eklat gab, weil die SPD an einem Abend dann aufgestanden ist und dann aber doch noch wieder kam, aber erst nach einer Weile. Ne? Also ihr habt so nicht so richtig zusammengefunden.
Ja, also ich meine, es war in diesem Fall halt ein konkretes Thema, über das man sich zerstritten hat, wo es dann halt auch persönlich wurde. Das kann man ja auch alles erzählen, weil es hier in der Presse stand. Und es ging ums Ehegattensplitting. Das Ehegattensplitting, das halt traditionell uns als CDU am Herzen liegt und das die Sozialdemokraten sehr gerne abschaffen würden. Und ja, da kam es dann eben auch zum Austausch persönlicher Befindlichkeiten und dann kann so eine Arbeitsgruppensitzung auch mal platzen.
Was bedeutet persönlich? Dass irgendwie zwei da überhaupt nicht oder mehr überhaupt nicht miteinander klarkamen und sich da irgendwie beleidigt haben? Oder wie soll man das verstehen?
Nee, man muss das vom Thema her sehen. Es ging, wie gesagt, ums Ehegattensplitting. Und da ging es natürlich wieder um die Frage der Rolle von Männern und Frauen.
Ah.
Und dann hat man sich so gegenseitig ein bisschen die Zusammensetzung der Teams vorgehalten. Also wie viele Männer, wie viele Frauen. Und dann am Ende bekamen sich aber zwei Frauen in die Haare nach dem Motto, die jeweils andere versteht sozusagen die, die, die Frauenrolle oder die Problematik der Frau an dieser Stelle nicht oder nicht richtig. Und wie gesagt, da fühlte sich dann halt der eine Teil persönlich angegriffen.
Erzähl uns ein bisschen, wie wird sowas organisiert? Wann wird man überhaupt informiert, dass man dahin muss? Wie läuft es dann ab? Welchen Zeitraum hattet ihr? Im Moment hört man ja, es wird immer noch weiter verhandelt. Bei dir ist es schon eine Weile her. Wieso ist das so unterschiedlich? Also so für einen normalen Menschen, der nicht so weiß, wie das abläuft, vielleicht mal so ein paar Eckpunkte, wie man sich das vorstellen soll, wie solche Prozesse dann laufen.
Ja, man muss die Ebenen auseinanderhalten. Also es gibt ja immer so eine Art Kernverhandlungsgruppe. Ich sag mal, da sitzen die obersten Chefs zusammen, die am Ende auch...
Das ist das Foto ohne Frau?
Das war mal das Foto ohne Frau, aber da sind ja dann ein paar Frauen dazugekommen. Also die Kernarbeitsgruppe sind ja mittlerweile 19 und da sind auch, also ich hoffe, dass ich jetzt die Zahl richtig gezählt habe, das sind auch Frauen dabei, auch von Seiten der Union. Das war nur mal am Anfang dieses Sechser-Sondierungsteam, das halt aus Generalsekretär, Fraktionsvorsitzendem und Parteivorsitzendem bestand, die halt dann zufälligerweise bei CDU und CSU alles Männer waren. Aber die Verhandlungsgruppe, wie sie jetzt ist, ist deutlich ausgewogener besetzt. Und es gibt immer diese Kernverhandlungsgruppe derjenigen, die am Ende zusammenkommen müssen. Also ich sage mal immer die am Ende den Vertrag unterzeichnen müssen, auf deren Zusammenwirken, also jeweils der erste Mann oder die erste Frau der jeweiligen Seite, es auch in den kommenden Jahren ankommen wird im Koalitionsausschuss. Und sozusagen die engsten Mitstreiter drumherum. Und die müssen am Ende auch den ganzheitlichen Blick auf alles haben und müssen das alles mal zusammenbinden zu einem einheitlichen Paket. Aber da die sich nicht mit jedem Detail beschäftigen können und Koalitionsverträge heutzutage relativ detailliert ausfallen, setzt man in aller Regel sogenannte Arbeitsgruppen ein. Und das sind aber dann andere Leute, also ich sage mal so von der Charge eine Ebene niedriger. Also im Prinzip Fachleute, also schon politische Akteure, aber eben mit Fachexpertise in einem bestimmten Feld. Und die sollen sich dann auch mit diesem Feld beschäftigen und da halt, ich sag mal, den ganzen Kleinkram, über den man sich relativ unproblematisch einigen kann, wegräumen und dann nur noch die großen Fragen, die dann übrig bleiben, den Chefs quasi zur Entscheidung überlassen. Das ist jedenfalls das Prinzip, nach dem das funktioniert. Und das ist ganz vorteilhaft, weil erstens, wie gesagt, nimmt es die Detailarbeit von der Kernverhandlungsgruppe weg, die sonst einfach nicht mehr wüsste, wo anfangen. Und es sorgt natürlich auf der anderen Seite auch für die Einbindung von ganz vielen Leuten, die halt ihre jeweilige Expertise mit zum Tragen bringen können. Und das ist auch für das innerparteiliche Klima auf allen Seiten ganz gut.
Und die zeitliche Vorgabe, also wird euch gesagt, ihr müsst da innerhalb von drei, vier Tagen fertig sein oder... Wie kann man sich das vorstellen? Wenn es gut läuft, geht schnell und wenn es so schlecht läuft wie bei euch, geht es auch schnell. Entschuldigung, kommen wir gleich noch zu. Wie ist das? Also, weil da war ja von Anfang an so ein Riesenzeitdruck überhaupt irgendwie dahinter gelegt. März war ja, also kaum war die Wahl rum, fing er ja schon mit Zeitdruck an.
Absolut, der Zeitdruck war am Anfang immens. Mittlerweile hat man ihn ja rausgenommen. Mittlerweile reden wir von einer Kanzlerwahl Richtung 7. Mai. Das sollte auch mal vor Ostern sein. Also da hat man, glaube ich, gesehen, dass bestimmte Dinge halt auch nicht so schnell gehen. Es wird ja auch sehr viel durch äußere Parameter bestimmt. Also beispielsweise bei unseren hessischen Koalitionsverhandlungen war es ja einfach so, wir hatten die Wahl im Oktober, aber die Konstituierung nach der Verfassung eben erst am 18. Januar. Wenn man natürlich so viel Zeit hat, dann kann man sie sich auch nehmen. Jetzt im Bund war es genau umgekehrt. Da war von Anfang an ein hoher Zeitdruck drauf. Also einmal natürlich für die Frage der Verfassungsänderung, die ein ganz klares Enddatum hatte, nach dem Motto, die ist am 24. März entweder durch oder vorbei. Und dann natürlich auch durch die Situation um uns herum, dass man das Gefühl hat, wir haben eine Weltlage, in der Deutschland mal dringend wieder eine handlungsfähige Regierung bräuchte, die es ja seit November faktisch nicht mehr hat. Und das hat dazu geführt, dass da von Anfang an sehr, sehr viel Zeitdruck in die Pipeline gegeben wurde. Aber wie man sieht, bevor sie platzt, nimmt man dann den Druck halt doch wieder ein bisschen raus. Und deswegen sind wir jetzt doch wieder hinter Ostern gerutscht.
Nun ist ja auch öffentlich bekannt, dass ihr die Arbeitsgruppe seid, wo faktisch keine Einigung zustande gekommen ist. Ist das richtig?
Also das stimmt so ganz natürlich auch nicht. Wir haben uns über viele kleinere Dinge geeinigt. Wir hatten ja drei große Punkte, über die wir redeten. Haushalt, Finanzen, also auch Finanzmarkt, Finanzplatz und Steuern. Und im Bereich Finanzmarkt und Haushalt sind wir sehr wohl auch zu vernünftigen Einigungen gekommen. Also der Punkt, wo sich die AG nicht geeinigt hat und dann auch durchweg nicht geeinigt hat, war die Steuerpolitik. Aber das ist ja auch das, was die oberste Verhandlungsgruppe jetzt auch schon wieder seit Tagen beschäftigt. Und ich habe auch gehört, die haben schon wieder Unterarbeitsgruppen gebildet, also jetzt aber aus sich selbst heraus, also nicht mehr unter Einbindung weiterer externer Fachleute, um diese wirklich schwierigen Probleme halt irgendwie in den Griff zu kriegen.
Da müssen wir vielleicht erklären, dass wenn halt keine Einigung in diesen Arbeitsgruppen erzielt werden kann, dass das ist, dann hochgespielt wird. Also genau. Nicht nur das Ergebnis, so haben wir uns geeinigt, sondern eben auch, da haben wir uns nicht geeinigt, das muss jetzt bitte die oberste Ebene entscheiden. Und das ist ganz bei euch halt relativ viel gewesen.
Das war, wie gesagt, im Wesentlichen das ganze Steuerkapitel.
Ja. Woran liegt das, wenn das mal für normale Menschen erklärst, also für die nicht so politisch in den unterschiedlichen Weltbildern zu Hause sind?
Unsere Vorstellungen, die der SPD, was Steuerpolitik anbetrifft, liegen halt einfach diametral auseinander. Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt schon sehr gespannt, wie die in der Koalitionsvereinbarung dann letzten Endes übereingebracht werden sollen. Wir glauben daran, dass wir die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger reduzieren müssen, also jedenfalls vom heutigen Stand aus gesehen, weil wir im internationalen Vergleich sowieso eine extrem hohe Steuerbelastung haben. Und weil wir einfach den Menschen die Motivation nehmen, wenn wir ihnen das Gefühl geben, dass wir nur immer weiter die Abgabenschraube anziehen und immer mehr von ihnen haben wollen. Und die SPD ist fundamental davon überzeugt, dass das Humbug ist hat das Gefühl, also man muss vor allen Dingen im oberen Bereich, also kann man die Schraube noch viel fester drehen und daraus dann Wohltaten, ich sag mal, für die eher nicht so Begüterten generieren. Und das ist eigentlich der Weg, um eine Gesellschaft zum Erfolg zu führen. Das halten wiederum wir für Humbug.
Und wo fängt bei Ihnen die Oberen an?
Ja, das ist einer der wesentlichen Streitpunkte. Ich meine, im Moment liegt der Spitzensteuersatz, glaube ich, bei 67.000 Euro Jahreseinkommen. Und den wollte oder will die SPD weiter hochsetzen. Also vielleicht geht es ja auch ein bisschen in der Summe hoch. Dann lassen Sie über 70.000 Euro Jahreseinkommen reden. Aber ich meine, 70.000 Euro. Ich bitte dich, wir kennen uns im Schulbereich aus. Also das ist die Schulleiterin, der Schulleiter einer mittelgroßen Schule. Also ich war schon immer der Ansicht, dass wir unsere Lehrkräfte gut bezahlen, unsere Schulleitungen auch. Aber soweit, dass wir sagen, die gehören jetzt schon zu den Reichen dieser Gesellschaft, die jetzt aber mal verdammt nochmal stärker belastet werden müssen und mehr zum Gemeinwesen beitragen müssen, damit es dem Rest der Gesellschaft besser geht. Also das finde ich ist doch eine etwas groteske Verzerrung der Realität. Und ich meine, wir reden jetzt von Schulleiterinnen und Schulleitern, weil das, ich sag mal, sozusagen unsere alte gemeinsame Welt ist, aber wir sind ja im Prinzip auch in der Welt der Facharbeiter und Facharbeiter unterwegs. Also wir wollen jetzt gar nicht anfangen, von Handwerksmeistern oder so zu reden. Also
wir sind bei der gesellschaftlichen Mitte, ja, die oberen Luft, oder? Also jedenfalls, was dieses Thema angeht.
Das mag man als obere Mittelschicht bezeichnen, aber das sind ganz bestimmt nicht die Reichen.
Wo liegen aus deiner Sicht, wo liegt überhaupt das Einigungspotenzial? Weil es klingt gerade, als ob es wirklich so weit auseinander ist. Ich meine jetzt, du berichtest ja auch, dass selbst jetzt die oberste Entscheidungsebene noch unter Arbeitsgruppen wieder bildet aus den eigenen Reihen, weil offensichtlich kriegen sie das auch noch nicht geknackt. Aber irgendwo, gibt es irgendwo ein Potenzial aus deiner Sicht, soweit es halt möglich ist, das einzuschätzen?
Ja, also man wird sich halt irgendwann darauf verständigen müssen, dass man einfach die unterschiedlichen Perspektiven so nimmt, wie sie sind und sieht, was sozusagen für beide noch tragbar ist. Also ich könnte die Perspektiven ja auch so formulieren, ich sag mal, wir glauben halt im Kern immer noch daran, dass der Staat mit dem auskommen muss, was er einnimmt. Ich weiß, dass das...
Da kommen wir ja gleich noch zu, dass das gerade...
nicht mehr so selbsterklärend ist, wenn ich diesen Satz sage. Und auf sozialdemokratischer Seite ist die Sicht halt eher die, wir haben bestimmte Bedarfe in diesem Gemeinwesen und dafür muss das Geld irgendwie beschafft werden. Also es ist einfach die Linse um 180 Grad gedreht. Jetzt bin ich, wenn ich das darf, mal wirklich auch parteipolitisch, die politische Orientierung dieses Podcasts ist ja auch offenkundig. Ich sage einfach, erstens mal sind wir fast doppelt so groß innerhalb dieser Koalition. Ich meine, das muss ich auch irgendwo mal niederschlagen. Aber vor allen Dingen, die Menschen haben die Politik der Ampel abgewählt. Die SPD hat fast 10 Prozentpunkte verloren. Und wir haben zwar jetzt auch bei weitem nicht so gewonnen, wie wir uns das vorstellen, aber trotzdem hat doch ganz klar die Mehrheit der Menschen für einen Politikwechsel gestimmt. Und dann muss sich der Politikwechsel auch irgendwo abbilden. Und das heißt, dann muss aber bei allem Recht, was man auf der anderen Seite zugesteht, aber die Schlagseite schon eher auf unserer Seite der Waage sein.
Jetzt mag man ja irgendwie auch denken, dass die Entscheidungen vorher, die getroffen wurden in Bezug auf Sondervermögen und in Bezug auf Änderung des Grundgesetzes zur Schuldenbremse, dass eigentlich der Druck aus gerade aus diesem Bereich Finanzen rausgenommen werden konnte, weil irgendwie der große Geldhahn aufgemacht wird. Da sieht man das, glaube ich, falsch, wenn man das so sieht. Ist das richtig?
Ja. Und das ist, weil die wenigsten Menschen natürlich sozusagen sich der Dramatik der Haushaltssituation, in der wir uns befinden, so richtig bewusst sind. Wir haben ein Gesamtdefizit, ich glaube, im Bundeshaushalt irgendwie so von 50 Milliarden Euro. Und das kann ich auf die Länder runterdeklinieren. Das trifft uns alle gleichermaßen, weil wir können uns ja nicht abkoppeln. Also Nordrhein-Westfalen hat irgendwie ein strukturelles Defizit von irgendwo um die 9 Milliarden Euro. Bei uns sind es 3 Milliarden Euro. Und wenn man gegen diese strukturellen Defizite, die sich halt bei uns auch in den guten Jahren aufgebaut haben, also die Ausgabenseite hat sich in den guten Jahren aufgebaut und die Einnahmenseite ist weggebrochen. Das ist das Problem der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 3 Jahre. Dadurch ist die Schere aufgegangen zwischen Einnahmen und Ausgaben. Und wenn man nicht kurzfristig die Einnahmenseite verbessern kann, wofür es im Moment einfach keine Perspektive gibt, dann muss ich ja über die Ausgabenseite konsolidieren. Das kann ich mit Schulden bis zum gewissen Grad abfangen. Aber jetzt muss man ja auch sehen, ich weiß, es, da draußen wird jetzt überall korportiert, die Schuldenbremse gibt's nicht mehr. Die Schuldenbremse ist aufgegeben, ausgehebelt, wie auch immer. Ich verstehe diesen Impuls angesichts dieser riesigen Zahlen, aber es ist einfach nicht so. Die eigentliche Schuldenbremse existiert nach wie vor. Das sind 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, die jetzt auch den Ländern zugutekommen, vorher nur dem Bund. Aber an dieser Zahl, und der eigentliche strukturelle Verschuldungsspielraum, hat sich nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, sind 2 allerdings sehr große Ausnahmen. Davon ist die eine tatsächlich auch unlimitiert, das ist die Verteidigung, der Verteidigungsbereich. Also da können theoretisch jetzt tatsächlich unbegrenzt Schulden gemacht werden, aber es ist eben ein eng begrenzter Bereich. Und ich kann jetzt nicht sagen, nehme jetzt so und so viele Milliarden Euro für Verteidigung auf und bezahle dann daraus die Rente. Also das ist Gott sei Dank dann doch haushaltsrechtlich nicht zulässig und würde auch von den Verfassungsgerichten unterbunden werden. Und die zweite Ausnahme ist dieses berühmte Infrastruktur-Sondervermögen. 500 Milliarden, aber 500 Milliarden gestreckt über 12 Jahre, davon 100 Milliarden für Länder und Kommunen. Wenn man das mal runterrechnet, wir haben das natürlich für Hessen schon gemacht, dann sieht man, dann sind das in Hessen 625 Millionen, die ich im Jahr zur Verfügung habe zusätzlich. Das ist viel Geld. Daraus kann man auch zusätzliche Investitionen finanzieren. Deswegen ist das sehr gut. Es kommt uns auch sehr zugute. Aber das mildert den Konsolidierungsdruck, aber das schließt bei weitem nicht die Lücke. Wie gesagt, wir haben 3,3 Milliarden Euro haben wir im Moment an Investitionen im Haushalt. Also man kann sagen, das ist eine Erhöhung unserer Investitionsmöglichkeiten um 25%. Das ist gut, das hilft, das ist wichtig. Aber wie gesagt, das bedeutet nicht, dass jetzt der Geldhahn aufgedreht ist und wir irgendwie im Geld schwimmen, sondern das ermöglicht es uns nur, und das gilt für alle Länder und für den Bund, halt vielleicht den Zeitplan etwas zu strecken und den Konsolidierungspfad etwas flacher laufen zu lassen. Aber es entbindet uns nicht davon, uns ja auch mal die Ausgabenseite intensiv anzuschauen und zu sehen, was wir uns noch leisten können.
Ist gerade natürlich eine etwas merkwürdige Situation, weil ich einerseits verstehen kann, dass der Eindruck entsteht, ja Gott, wenn das jetzt geht, hier 200 mal 500 Milliarden, wo ist das Problem? Und auf der anderen Seite, wenn ich mir das so anhöre, dann frage ich mich gerade, wie kam denn überhaupt irgendjemand, der da wichtig und auch mit kluger Erfahrung unterwegs ist, auf die Idee, dass es ohne diese Veränderung der Schuldenbremse für die Verteidigung und dieses Sondervermögen gegangen wäre? Also jetzt kommen wir schon ein bisschen in die aktuelle Diskussion natürlich in Bezug auf, was passiert da eigentlich gerade? Wem kann man noch vertrauen bis hin zu Wahlbetrug? Aber erstmal möchte ich dich fragen, wie wird dann aktuell, wir haben ja über die sich abzeichnet, Veränderung der Schuldenbremse, schon mal kurz nach der Wahl gesprochen, weil da die Diskussion anfing. Wir waren noch nicht in der Zeit, wo jetzt kommt's und schnell geht's, sondern es deutete sich an. Welche Diskussion gibt's in der Partei seitdem? Rund um diese ganzen Entwicklungen, dass ja dann die CDU, so wird ja gesagt, quasi ihre Position um 180 Grad verändert hat.
Ja, das kann man ja auch nachvollziehen, wenn man bestimmte Äußerungen, die natürlich auch noch in wahlkampfmäßiger Zuspitzung gefallen sind, nebeneinander legt. Die beiden Ausnahmen, das haben wir im letzten Mal ja schon besprochen, begründen sich aus einer Art von Nachholeffekt. Weil wir halt die Bundeswehr, muss man ehrlicherweise sagen, und da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, weil wir die Bundeswehr über viele Jahre vernachlässigt haben, weil wir das Gefühl hatten, Krieg in Europa gibt's nicht mehr. Alles, was wir noch brauchen, ist irgendwie so eine kleine mobile Expeditionsarmee, wo wir gemeinsam mit Freunden und Verbündeten vielleicht im Roten Meer Schifffahrt sichern oder sonst noch irgendwo versuchen, mal ein bisschen Zufriedensschaffung beizutragen und dergleichen. Also da ist natürlich jetzt eine Bedrohungslage zurückgekehrt, die wir einfach jahrzehntelang nicht kannten. Wenn man böse sein will, kann man auch sagen, die wir jahrzehntelang ignoriert haben. Da ist ein unglaublicher Nachholeffekt. Und einen ähnlichen Nachholeffekt, nicht ganz so ausgeprägt, haben wir eben auch in diesem Infrastrukturbereich. Und das darin liegt für mich ja auch die Rechtfertigung für diese beiden Ausnahmen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt sozusagen auch ins Obligo gehen, um diesen Nachholeffekt zu erzielen, weil es einfach viel zu lange dauern würde. Im Fall der Verteidigung ist offenkundig, aber bei der Infrastruktur gilt es auch. Es würde viel zu lange dauern, zu versuchen, aus dem normalen Haushalt heraus mit Umschichtungen und so weiter diesen Nachholeffekt zu produzieren. Aber klar muss auch sein, wenn diese Nachholung dann hoffentlich irgendwann mal abgeschlossen ist, dann muss der laufende Betrieb, das gilt sowohl für die Bundeswehr als auch für die Infrastruktur, auch wieder wie früher aus dem laufenden Haushalt gedeckt werden. Und bis dahin müssen wir die Haushalte auch entsprechend umgeschichtet haben, damit das funktioniert. Das ist halt ein komplexer Zusammenhang. Der ist so vor der Wahl tatsächlich nicht erklärt worden. Natürlich ist auch das ganze Ausmaß zwar schon immer mal wieder in der Diskussion aufgetaucht, aber sozusagen als gemeinsames Verständnis erst nach der Wahl entwickelt worden. Und deswegen verstehe ich, wenn Menschen sagen, also ihr habt uns doch da vor der Wahl was anderes erzählt. Aber ich würde sagen, wir müssen auch einfach uns den Realitäten stellen und die Realitäten sind halt so, dass wir ja mindestens im Bereich der Verteidigung, und da kommt das ja alles ursprünglich her, gar nicht wüssten, wie wir überhaupt in einer halbwegs annehmbaren Frist wieder verteidigungsfähig werden wollen, ohne das eben auch über Kredite zu finanzieren.
Ich bin gar nicht so, ich persönlich und vielleicht auch viele andere, gar nicht so unterwegs, dass ich sage, was erzählt ihr uns da für ein Bullshit? Ich persönlich komme da einfach an meine Grenzen. Ich finde viele Dinge, die ich da höre und lese, schlüssig. Weil da schreiben und reden ja auch kluge Menschen drüber. Die erzählen ja nicht irgendwie einen wirren Scheiß, sondern begründen das ja auch mit irgendwas. Und das sind natürlich Themen, wo ich sage, keine Ahnung. Ja? Was ich tue in so einer Zeit, ich beobachte Verhalten und Aussagen und versuche zu erkennen, wie tickt da jemand, der unser Schicksal in die Hand nimmt. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber bleiben wir mal bei der Formulierung. Und das ist halt Friedrich Merz im Moment natürlich für mich. Mhm. Und ich, egal welche Konstellation ich mir überlege, ich komme einfach an Glaubwürdigkeitsprobleme. Wenn es diesen Nachholeffekt gibt und wenn der so dramatisch ist, dann könnte ich noch verstehen, wenn dann ein Profi sagt, boah, also dass der so hoch ist, das habe ich jetzt erst erfahren, nachdem dann nach der Wahl das Finanzministerium auch mal ehrlich die Zahlen auf den Tisch gelegt hat. Natürlich sind wir nicht völlig blind unterwegs, wir kennen das Geschäft auch. Aber es ist klar, wenn man nicht eine Regierung ist oder ein Ministerium nicht führt mit den eigenen Leuten, dann kennt man die konkreten Zahlen nicht, warum auch. Dann kann ich noch verstehen, dass die Zahl, um die es geht, irgendwie durchaus relevant voneinander abweicht. Nur, dass es so sein soll, dass erst nach der Wahl überhaupt diese Dimension bewusst war, das kann ich irgendwie nicht glauben. Die andere Variante, die für mich dann nur noch bleibt, es ist schon vorher klar gewesen, aber es wurde abgewartet bis nach der Wahl, um das irgendwie uns zu verklickern. Das mag ich auch nicht. Hilf mir aus dieser, also bin ich jetzt völlig naiv unterwegs oder wo ist da die Logik?
Naja, jetzt muss man natürlich ein bisschen genauer zurückgehen in die Zeit vor der Wahl. Also wir haben auf der einen Seite über die Schuldenbremse diskutiert und auf der anderen Seite über Investitionsnotwendigkeiten in Infrastruktur, aber vor allem in Verteidigung. Das war der Sinn auch meiner Differenzierung vorhin, dass ich sagte, die Schuldenbremse, zur Schuldenbremse hat sich die CDU, hat sich Friedrich Merz immer bekannt und die Schuldenbremse als solche ist auch nach wie vor da. Über die Frage Verteidigung wurde auch vor der Wahl schon etwas differenzierter gesprochen. Also es gibt keine Aussagen, oder wenn, dann müsste ich es echt verpasst haben. Es gibt keine Aussagen, auch nicht von Friedrich Merz, nach dem Motto, auch die Bundeswehr, auch der Nachholbedarf der Bundeswehr muss alles unter der Schuldenbremse gemacht werden, sondern man hat allerdings unter dem Titel Sondervermögen über die Frage, ob man zusätzlich zu den 100 Milliarden, die man sowieso schon 2022 als Sondervermögen für die Bundeswehr gemacht hatte, ob man möglicherweise ein weiteres Sondervermögen als Ausnahme von der Schuldenbremse braucht für diesen Zweck der Verteidigung. Diese Diskussion fand auch schon vor der Wahl statt, wurde aber natürlich nicht so in den Vordergrund geschoben.
Von Friedrich Merz selbst?
Auch von Merz selbst, doch. Also der wie immer gesagt hat, das müssen wir uns nach der Wahl mal anschauen, aber auch immer gesagt, also für Verteidigung, da müssen wir möglicherweise, um einfach die Bundeswehr wieder zu ertüchtigen, da muss man möglicherweise noch über Ausnahmen reden. Ausnahmen, ne? Also nicht Aufhebung der Schuldenbremse, sondern Ausnahmen. Das war immer so ein Zweiklang. Wir bekennen uns zur Schuldenbremse, vielleicht für diesen Sonderfall Verteidigung muss man noch über eine Ausnahme reden. Dann ist die CDU halt in die Verhandlungen gegangen und gesagt, also für Verteidigung brauchen wir irgendeine Form von Ausnahme. Das wurde dann halt relativ schnell offenkundig. Da kam natürlich dann auch schon Trump und die Geschichte im Weißen Haus und so weiter dazu, dass das alles plötzlich noch sehr viel dringender erschien als im November. Und die SPD warf dann halt umgekehrt ihr Infrastrukturpaket rein. Dann kommt es halt zu den Handelsgeschäften, die es halt in der Politik immer gibt. Das CDU sagt, wir brauchen eine Ausnahme für die Schuldenbremse für die Verteidigung. Die SPD sagt, ja, aber eine Ausnahme für die Verteidigung verstehen wir zwar auch, aber machen wir nur, wenn es gleichzeitig auch für zivile Infrastruktur.
Und damit holen Sie das nach, was mit dem Umwidmen des Sondervermögens Klima- und Transformationssondervermögen oder wie das da damals, die holen das jetzt quasi nach.
Ja, wobei, ich meine, es wäre auch kein Problem gewesen, nicht die Summe der 60 Milliarden, sondern es war ja die mangelnde Transparenz. Deswegen sage ich ja auch, du könntest jetzt auch nicht plötzlich das Geld für Verteidigung nehmen, sagen, da kann ich jetzt unbegrenzt Schulden machen und dann schiebe ich das Geld rüber und finanziere damit die Rente. Das geht auch nicht. Und was das Bundesverfassungsgericht damals kritisiert hat, war ja einfach nur gesagt, ihr habt das Geld zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgenommen und wollt es jetzt für den Klimaschutz einsetzen. Und das ist diese Etikettierung quasi, die das Verfassungsgericht zu Recht nicht zulässt. Aber das ist jetzt nicht mehr das Problem, weil jetzt ist die Sache klar etikettiert. Wir haben Verteidigung, wir haben diese Infrastruktur. Die eine ist unlimitiert tatsächlich, die andere ist betragsmäßig limitiert. Und das sind jetzt eben die beiden Ausnahmen. Und für alles andere steht nach wie vor die alte Schuldenbremse.
Und nur nochmal so als kleine Volte dabei, Mütterrente, Pendlerpauschale wird ja auch in dem Kontext immer als Beweis dafür genannt, das stimmt ja alles gar nicht. Ihr versucht ja einfach nur eure Wahlversprechen damit zu finanzieren.
Ja gut, Wahlversprechen versucht jeder immer irgendwie zu finanzieren, aber die Frage ist ja in diesem Fall, also eine Frage der Priorisierung. Wenn ich eben Mütterrente und Pendlerpauschale wichtig finde, muss ich an anderen Stellen Dinge wegnehmen und das gilt für die sozialdemokratischen Inhalte genauso.
Wird nicht aus dem Sondervermögen finanziert?
Nein, kann nicht, weil der Investitionsbegriff ist zwar nicht ganz so klar umrissen, wie beispielsweise der Begriff der Verteidigungsausgaben, aber es gibt trotzdem bestimmte Dinge, die klar nicht investiv sind. Die Mütterrente ist keine investive Ausgabe.
Okay, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal das Stichwort Wahlbetrug und was du davon von diesem Vorwurf hältst, nochmal frage, hat sich quasi gerade schon beantwortet, oder?
Also die Sache ist insofern, da kommen wir auch zum Thema Kommunikation. Die Sache ist natürlich insofern unglücklich gelaufen, als das jetzt sozusagen vor der Klammer und einem relativen Hauruck-Verfahren alles gemacht wurde. Das wäre normalerweise auch nicht passiert. Das muss man jetzt auch ehrlicherweise
da
sagen.
Da kamen die neuen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag dazu.
Normalerweise wäre das ganze Paket mit Infrastruktur und Verteidigung wäre alles Gegenstand der Koalitionsverhandlungen gewesen, die jetzt laufen. Und es hätte irgendwann am Ende ein großes Gesamtpaket gegeben, wo man auch wirklich alles hätte gegeneinander stellen können. Und jetzt ist natürlich unglücklich, weil der Eindruck nach draußen, ich verstehe auch, dass der so entstanden ist, der Eindruck nach draußen ist natürlich, als allererstes haben sie mal dafür gesorgt, dass sie einen großen Geldtopf zur Verfügung haben. Und jetzt machen sie sich mal darüber Gedanken, was sie mit dem Geld eigentlich alles anfangen wollen. Und das sieht natürlich für die Leute schräg aus und das finde ich auch absolut nachvollziehbar.
Absolut.
Und das kann man eben wirklich nur aus dieser besonderen politischen Konstellation heraus erklären.
Ist schon schwierig. Ich meine, wobei erstmal, da ist dann ja an Entwicklung etwas, was man nicht verhindern konnte, zusammengekommen, was ungünstiger nicht hätte sein können. Also dann noch Trump und das, was im Oval Office mit Zelensky passiert ist und dann die neuen Mehrheitsverhältnisse, die eine Grundgesetzveränderung in dieser Richtung ja einfach völlig aussichtslos haben erscheinen lassen. Sollte wohl offensichtlich so zusammenkommen, um dann irgendwie schnelles Handeln zu erzwingen oder auch nicht. Lange Rede. Es ist extrem, das ist jetzt natürlich nichts Neues für dich, wirklich extrem schädlich. Weil erstmal, von wem soll man erwarten, dass er sich so damit beschäftigt, dass er das irgendwie auch noch so sortiert? Warum? Also man guckt da drauf als normaler Mensch und selbst wenn, es bleibt immer diese Frage als jemand, der da thematisch nicht so drin ist und nicht richtig weiß, was stimmt davon nun eigentlich. Ihr könnt uns ja viel erzählen, natürlich, ihr seid Profis, das klingt alles irgendwie logisch. Bei mir bleibt leicht hängen, ist eigentlich völlig egal, was ihr im Wahlkampf erzählt. Ihr sagt ja auch immer, es war ja Wahlkampf und zugestützt und so weiter. Also in die Richtung geht's ja leider.
Ja, es ist, ich sag ja euch, kann diesen Grundimpuls, ich kann den jetzt nicht irgendwie für abwegig oder
erwarte ich auch gar nicht.
Aber ich habe auch das Gefühl, ganz ehrlich, dass in unserer Gesellschaft das Bewusstsein für die Ungemütlichkeit der Zeiten, in denen wir leben, noch lange nicht angekommen ist. Und deswegen, du hast vorhin den Vergleich mit der Corona-Pandemie gebracht. Die Corona-Pandemie war fürchterlich. Aber die Corona-Pandemie war am Ende eine isolierte Bedrohung, die uns alle betroffen hat, die uns alle absorbiert hat, für eine ganze Weile beschäftigt hat, aber dann auch wieder verschwand. Mit all den Schäden, die sie hinterlassen hat. Wir leben jetzt plötzlich unter multiplen Bedrohungen, von denen überhaupt nicht absehbar ist, dass sie in absehbarer Zeit verschwinden werden. Im Gegenteil, die könnten sich noch weiter zuspitzen. Und die Dramatik dieser Situation, der sich auch in gerade Deutschland befindet, mit einem aggressiven Russland vor der Haustüre, mit einem Vereinigten Staaten, die, also wenn man es wohlwollend betrachtet, vielleicht noch eine erratische Freundschaft haben, vielleicht aber auch schon auf der Gegenseite zu finden sind, mit, wir haben jetzt gerade dieser Tage das große sogenannte Liberation-Paket von Donald Trump erlebt, mit Strafzöllen, die unsere Exportwirtschaft in besonderer Weise treffen werden. Unser ganzes Erfolgsmodell, unser ganzes wirtschaftliches Erfolgsmodell hat sich in Luft aufgelöst in kürzester Zeit. Wir sind existenziell bedroht und das trifft uns auch noch in einer Situation, in der uns gerade auch die wirtschaftliche Basis wegbröckelt. Das heißt, wir sind im Moment nicht so stark, wie wir lange Zeit waren. Und der ganze Rest der Welt zerrt im Prinzip an uns, um uns noch schwächer zu machen. Das ist eine Situation, also ich kann mich nicht erinnern, in meinem nun auch nicht mehr ganz kurzen Leben, dass mal so viele wirklich bedrohliche Entwicklungen auf einmal zusammengekommen wären. Wir hatten immer isolierte Bedrohungen. Wir hatten selbst im Kalten Krieg, hatten wir eine klare Bedrohung, da war klar, wir haben den Warschauer Pakt im Osten und wir müssen uns dagegen wappnen. Aber das hat man irgendwann auch zu beherrschen gelernt, diese Bedrohungssituation. Und dann hat man hinter der Mauer, auf der guten, auf der westlichen Seite, hat man halt irgendwie so sein Ding gemacht und sich arrangiert und war damit ja auch ganz erfolgreich. Corona-Pandemie, habe ich gesagt, war eine isolierte Bedrohung. Jetzt im Moment kommt der Sturm quasi von allen Seiten. Oder man könnte auch sagen, wir sind fast in einem perfekten Sturm. Ich glaube, diese Metapher habe ich schon mal gebraucht. Und unsere Takelage ist leider gerade ziemlich zerschlissen. Und irgendwo ist auch noch ein Loch im Schiff, das wir gerade verzweifelt versuchen zu stopfen. Ich glaube, wie problematisch diese Situation ist, ist bei den politischen Entscheidungsträgern auch noch nicht bei allen angekommen und mittlerweile bei vielen und in der Bevölkerung noch zu einem entsprechend geringeren Ausmaß. Und das erklärt natürlich auch, warum Menschen, wie gesagt, nachvollziehbarerweise sagen, was ist jetzt eigentlich passiert? Es ist sehr viel passiert, aber es ist noch nicht alles eingesungen.
Es gibt da eine Stelle, die Schwierigkeiten macht. Also erstmal diese gesetzte Annahme, nehmen wir mal an, und das glaube ich dir total, und ich glaube, ich bin auch nicht eine, die nun gar nicht irgendwie checkt, was passiert. Ob ich die Dimensionen schon erfasse, vielleicht bin ich auch ganz froh, dass ich es nicht tue, ich weiß nicht genau. Dass einfach so gesetzt wird, ja, das ist so und deswegen zack, geht's nur in die Richtung. Ich kann gar nicht und will auch gar nicht sagen, dass das die falsche Richtung ist. Ich habe da noch gar keine Meinung. Nur mir geht das dann zu schnell. Und damit ist der Vergleich mit der Corona-Pandemie vielleicht doch gar nicht so ein schlechter, weil das auch ratzfatz ging und wir hinterher halt gemerkt haben, dass da ganz viel so gar nicht notwendig war. Ich kann das alles verstehen. Das ist überhaupt nicht irgendwie so, was macht ihr da für einen Quatsch? Ihr hättet das besser wissen müssen. Wir wussten es damals alle nicht und auch nicht die Entscheidungsträger. Und jetzt ist es vielleicht ähnlich, das mag sein. Nur, wir diskutieren über viel, viel unwichtigere Dinge viel zu lang. Und wenn das jetzt so ist, nehmen wir es einfach mal als, so ist die Realität und das ist die richtige Einschätzung. Und wir diskutieren gar nicht. Das ist das, was ich so schwierig finde. Eine Sache wollte ich dich dann in dem Kontext der Kommunikation noch einmal fragen. Jetzt versucht Merz ja logischerweise irgendwie auf diesen Vertrauensverlust und den Verlust an Glaubwürdigkeit zu reagieren, damit umzugehen. Ich will gar nicht in Richtung sonst so seine kommunikative Fähigkeiten, was er auf irgendwelchen Anrufbeantworter ist und so weiter. Wir wissen einfach, dass er da nicht der Größte ist. Aber wenn ich jetzt höre, dass er als Argument, sag mir, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, anführt, jetzt geht es darum, eben diese Hypothek oder diesen Kredit oder was weiß ich, da Vertrauen irgendwie, das wieder aufzuarbeiten, indem das Geld jetzt auch vernünftig, ist ein anderes Wording, was er verwendet hat, auszugeben. Da denke ich schon immer, was hat er da gerade gesagt? Da steckt doch drin, dass das nicht so sein könnte. Dass das nicht eine völlige Selbstverständlichkeit ist. Ich kann doch nicht eine Selbstverständlichkeit als Kriterium, Item dafür anführen, daran merkt ihr dann, wenn wir jetzt das hinkriegen, dass wir das auch vernünftig ausgeben, daran merkt ihr, dass ihr mir vertrauen könnt. Verstehst du, was ich meine?
Ich glaube, ich verstehe es, aber auch das darf ich versuchen, in eine andere Perspektive zu stellen. Wodurch ist denn dieser Nachholbedarf entstanden, der überhaupt die ganze Diskussion über die Grundgesetzänderung ausgelöst hat? Er ist entstanden, wir haben darüber gesprochen, weil wir die Bundeswehr vernachlässigt haben, weil wir uns einfach darauf verlassen haben, Krieg in Europa wird schon keiner mehr führen, was falsch war. Jetzt kann man lange darüber streiten, ob man das irgendwie hätte vorhersehen können. Ich meine, es gibt genug Leute, die sagen, spätestens seit 2014 hätte man es vorhersehen müssen, mit durchaus nachvollziehbaren Argumenten. Also da haben wir, glaube ich, uns alle auch zu lange in Sicherheit gewiegt und die Augen zugemacht. Und der zweite Punkt ist ja der, wenn es um den Nachholeffekt gerade bei der Infrastruktur geht, dass die Menschen ja auch mit einer gewissen Berechtigung fragen, wir hatten doch richtig gute Jahre in den 10er Jahren. Wir hatten Wirtschaftswachstum, wir hatten Steuereinnahmen, ist ja noch gar nicht so lange her. Warum oder wie konnten dann überhaupt solche Infrastrukturmängel auftreten? Und die Wahrheit ist, dass wir halt sehr viel von diesem Geld, was uns da zusätzlich zugeflossen ist, nicht für investive Zwecke ausgegeben haben. Weil am Ende halt, was weiß ich, Straßenbau und Brücken in der Landschaft oder von mir aus auch die Sanierung von Schienenwegen halt jetzt nicht so sexy ist, wie irgendwelche anderen Dinge zu machen, die den Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar zugutekommen. Und daran, das haben wir alle zusammen veranstaltet. Also der Ruf nach dem Motto, wir müssen da was tun, war zu leise. Die Forderungen von anderer Seite waren zu groß. Und deswegen haben wir einfach viel zu wenig von diesem zusätzlichen Geld in Infrastruktur gesteckt. Und das müssen wir jetzt aufholen. Und das ist, glaube ich, das, was Friedrich Merz meint. Denn er sagt also, die Leute machen uns, und zwar uns allen, ihm natürlich noch am wenigsten, weil er zu dieser Zeit ja überhaupt keine politische Verantwortung getragen hat. Er ist erst seit 3 Jahren überhaupt wieder im Geschäft und politische Verantwortung im Sinne von, ich bin dafür verantwortlich, wie Geld ausgegeben wird, hat er überhaupt noch nie getragen. Also ist er unter dem Aspekt ein völliger Neuling. Deswegen zieht er sich natürlich auch darauf zurück, zu sagen, also das, was die anderen Politiker, aber aller Parteien gemacht haben, war, sie haben das Geld mindestens teilweise in falsche Verwendungen gelenkt. Das sehen wir heute im Rückblick, wenn wir sehen, was wir für Mängel in der Infrastruktur haben. Und wenn die Leute uns das vorwerfen, dann haben sie bis zum gewissen Grade recht. Weil, wie gesagt, die Bürgerinnen und Bürger auch immer die konsumtiven Ausgaben auch immer sehr gerne entgegennehmen. Aber es ist ja die Verantwortung der Politiker zu sagen, also wir können jetzt hier mal nicht konsumieren, wir müssen jetzt hier mal investieren mit Blick auf die Zukunft. Das ist zu wenig geschehen. Und das ist quasi das Versprechen, das er abgeben möchte. Das wird jetzt anders. Weil wir wissen, dass wenn wir das Ganze mit Schulden finanzieren und eben nicht wie in den 10er Jahren aus steigenden Steuereinnahmen, wo man noch das Gefühl haben konnte, können wir uns irgendwie leisten. Aber wenn wir jetzt mit Schulden reingehen, dann muss am Ende da auch wirklich etwas herauskommen, was unser Land wieder nach vorne bringt. Und es darf nicht einfach in ein paar Jahren das Geld verfrühstückt sein. Und wir stehen im Prinzip am genau demselben Punkt wie jetzt, nur halt mit einer 20% höheren Schuldenquote. Ich glaube, das ist das, was er zum Ausdruck bringen will. Aber du merkst, ich brauche auch schon ein paar Sätze, um das zu erläutern. Und es ist wahrscheinlich schwierig, das irgendwie in zwei prägnanten Sätzen zusammenzufassen.
Das mag sein, aber dafür wird er bezahlt. Entschuldigung. Ist leicht reden, das ist mir, ja, ist mir schon
auch,
klar.
Ich weiß.
Ich bemerke, du sagst selbst, ich glaube, er hat es so gemeint. Und dann sehen wir vielleicht, es ist schon ganz schön schwer, jetzt kommunikativ dann, wenn er das wirklich so gemeint hat, so an die Mann, an die Frau und den Mann zu bringen. Und ich finde, das muss dann einfach sein, weil so isoliert kommt genau das dabei raus. Also jedenfalls bei mir. Andere Situationen, wenn er dann gefragt wird, ja, was ist, wenn das jetzt mit der Koalition nicht klappt? Ich kann es nur aus dem, was ich gehört habe, wiedergeben. Ich habe das nicht weiter geprüft, dass er dann irgendwie gesagt hat, mich betrifft das nicht mehr, ist meine politische Karriere zwar beendet, aber trifft mich irgendwie, weiß ich nicht, was er gesagt hat, in meinem Alter, wo das nicht schlimm ist. Oder. Und das sind so verkürzte Dinge, wo ich nicht weiß, ist der so? Dann will ich den nicht. Also dann möchte ich das nicht. Oder ist das einfach nur irgendwie nicht ausreichend erklärt? Weil ich möchte nicht, dass jemand dann in erster Linie daran denkt, und mir macht das ja als Person nichts aus. Ich verstehe aber schon, wie schwer das ist. Wir haben ja mehrfach drüber, an unterschiedlichen Stellen drüber gesprochen, dass man in sehr kurzen Zeitfenstern wichtige Botschaften transportieren muss, plus, dass es verkürzt wiedergegeben wird.
Absolut, ich meine, die verkürzte Wiedergabe ist ja sowieso eines der größten Probleme. Deswegen bin ich auch so dankbar hier für unser Podcast-Format, weil ich hier die Gelegenheit habe und hoffentlich auch nutze, dass ich Dinge wirklich auch mal ein bisschen ausführlicher erklären kann. In dem Moment, wo ich anfangen würde, das auf ein, zwei Sätze zu verkürzen, kämen auch wieder verkürzte Botschaften raus. Auch hier wieder, ich meine, ich will jetzt hier nicht mich zum Merzologen aufschwingen. Ne? Ich meine,
du bist dabei.
So gut kenne ich ihn auch wieder nicht. Aber auch zum Beispiel diesen Satz lese ich eigentlich so, dass er sagt, also ich gehe hier eigentlich mit ganz hohen Stakes rein, weil wenn das hier scheitert, habe ich keine politische Zukunft mehr, sondern dann ist meine ganze politische Mission ist dann eigentlich gescheitert. Ich denke, also ich lese es so, dass er damit zum Ausdruck bringen will, für mich geht's hier um alles. Und deswegen werfe ich auch alles rein, damit das zum Erfolg führt.
Also wie spannend.
Genau umgekehrt, wie du es auffasst. Aber das zeigt eben, wie schwierig das ist, mit solchen einzelnen Sätzen umzugehen.
Vielleicht zeigt es auch, dass du mit einem großen Vertrauensvorschuss noch unterwegs bist.
Ich da gerade
anders unterwegs bin.
Aber vielleicht ist deswegen unser Gespräch ja auch ganz, also hoffe ich jedenfalls, ich bin mal gespannt, ob wir entsprechendes Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern kriegen. Vielleicht ist unser Gespräch auch deswegen aber ganz lehrreich, weil du in der Tat jetzt auf einer eher skeptischen Schiene unterwegs bist. Ich natürlich auch auf einer Vertrauensschiene unterwegs bin. Und ich glaube, das ist das Spannungsfeld, in dem sich gerade aber die ganze politische Debatte in Deutschland bewegt. Und insofern können wir das vielleicht gerade in diesem Podcast ganz gut abbilden.
Ja, wirst recht haben, dass das schon ein Symptom, ein Signal unserer Zeit ist. Mit deiner konkreten Mitarbeit jetzt in der AG und drumherum so Koalitionsverhandlungen, bist du durch oder kann das sein, dass ihr nochmal ran müsst?
Nein, das, was jetzt zu klären ist, die Dinge liegen alle auf dem Tisch. Wir haben sie alle fachlich ausgearbeitet und das, was jetzt zu klären ist, klärt die obere Runde in der einen oder wie in der anderen Richtung. Ich bin selber sehr gespannt.
Und nach irgendwelchen Gerüchten oder Hinweisen, wer welches Ministerium bekommt, brauche ich dich auch noch nicht zu fragen. Ist noch.
Ach,
du wirst es tausendmal gefragt wahrscheinlich.
Ja, und erstens stecke ich auch nicht in dem inneren Kreis, dass so etwas bestimmt. Zweitens ist sowieso alles falsch, was kolportiert wird. Und die Presse braucht auch was zum Schreiben. Die nudelt jetzt einfach alle potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten durch. Am Ende wird es natürlich, ne, mit dem blinden Huhn, natürlich werden sie ein paar Treffer dabei haben. Es gibt ein paar relative Safe Bets, wo man sagen kann, die werden höchstwahrscheinlich im Kabinett auftauchen. Und da wird es bestimmt auch ein paar Überraschungen geben, die keiner auf der Rechnung hat.
Ist jetzt 2-3 Tage her, da wurde irgendwie, habe ich dann gelesen, es gibt eine Liste, die aufgetaucht ist. Und da habe ich mir angeguckt, wer auf dieser Liste steht, die hätte selbst ich schreiben können. Na, siehst du. Als mögliche. Also da war,
ja. Und von diesen Listen gibt es bestimmt 100.
Ja. Ich danke dir. Lange Folge geworden.
Ja, dann hoffen wir mal.
Gesagt, aber es ist den Feedback aktuellen geben, Entwicklungen.
Gerne Feedback geben, ob das so euch gefallen hat, ob es irgendwie doch noch einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn gebracht hat. Also uns hilft das auch. Gerade wenn wir über so aktuelle Entwicklungen reden, wo ja ständig auch in den Zeitungen darüber berichtet wird, sind wir dankbar, wenn ihr uns sagt, wo unsere Kommentierung an der Stelle auch wirklich helfen kann.
Würden wir uns wirklich freuen uns über jegliches Feedback in jeder Richtung. Gleichzeitig hören die Menschen diesen Podcast ja auch, weil sie hören wollen, wie du darüber denkst. Auch wenn es Themen sind, die gerade überall irgendwie auf die Tagesordnung gezogen werden. Wir werden uns aber sicherlich auch über andere Dinge noch unterhalten und nicht immer nur über aktuelle Bundespolitik. Aber die erwischt uns halt auch.
Mal.
So ist es. Ich danke dir. Wir wünschen wie immer an dieser Stelle eine gute Zeit. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein.
Genau. Wir freuen uns. Bis dann.